Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Tretet sachte auf. So lautet der Titel eines Buches der US-amerikanischen Schriftstellerin Tina Schweikart. Sie ist Naturschützerin und Umweltaktivistin. Die Ressource Natur liegt ihr also sehr am Herzen. Und sie hat Aussagen von Satya Sai Baba zu Natur und Umwelt gesammelt und in einen aktuellen Kontext gestellt, dass wir alle vielleicht einen Spiegel vorgehalten bekommen. Im April 2014 sind Vera von Dietlein und Manfred Müller-Gransee mit Auszügen aus diesem Buch auf eine Lesereise nach Hamburg gekommen. Diese Lesung wollen wir heute in Auszügen dokumentieren. Vielleicht trägt diese Sendung heute ja dazu bei, wieder etwas bewusster einen Blick auf die Natur und ihre Ressourcen zu werfen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Zuerst einmal möchte ich euch zu diesem Abend hier in Hamburg begrüßen, zu einem Ausflug in das Göttliche, in der Natur, etwas, was uns allen so selbstverständlich geworden ist, weil es uns tagtäglich umgibt, dass wir es darüber hin meistens vergessen. Der heutige Abend soll dazu dienen, wieder etwas bewusster einen Blick auf diese Natur zu werfen. Das Ganze im Rahmen der Satya Sai Organisation, der Satya Sai Vereinigung. Dieses Buch bietet sich für eine solche Lesung auch deswegen an, weil es so etwas wie ein Dialog ist, der nicht immer in Form eines wirklichen Dialoges stattgefunden hat, aber eines inneren Dialoges zwischen der Autorin Tina Schweikart und Swami. Und deswegen lesen wir das mit verteilten Rollen. Das heißt, in dem Falle immer, wenn ihr meine Stimme hören werdet, dann glaubt daran, dass ihr Swamis Stimme hört, und wenn die Vera liest, dann ist es die Tina Schweikart Stimme, die zu euch spricht. Okay.
Das Göttliche in der Natur.
Ihr müsst erkennen, dass die Natur eine Manifestation Gottes ist. Deshalb solltet ihr die Natur nicht ignorieren. Die Natur ist die Wirkung und Gott die Ursache. Ihr solltet erkennen, dass das Göttliche dem gesamten Kosmos innewohnt.
Die meisten von uns, die wir in der modernen westlichen Kultur von heute leben, erkennen die Immanenz des Göttlichen in der Natur nicht. Stattdessen glauben wir, was uns von Kindesbeinen an beigebracht wurde, nämlich dass die Natur aus unermesslichen Ressourcen bestehe, die benötigt würden, um unsere grundlegenden menschlichen Bedürfnisse nach Nahrung, Luft, Wasser, Obdach und zuweilen auch nach Erholung, Schönheit und Rückzug in die Einsamkeit zu befriedigen. Die gewaltigen Fortschritte, die wir auf den Gebieten von Wissenschaft und Technik gemacht haben, erleichtern es, uns die Natur zunutze zu machen, sie zu kultivieren und ihre Ressourcen zu fördern. All dies zum materiellen Vorteil der Menschen auf der ganzen Welt. Dadurch haben wir das natürliche Gleichgewicht beträchtlich zugunsten der Menschheit gekippt und jetzt leidet ein Großteil der übrigen Schöpfung unter unserer Last. Als Gesellschaft tendieren wir dazu, ein sehr unpersönliches Verhältnis zur natürlichen Welt zu haben. Wir sehen das Leid nicht, das unsere Nachfrage nach Ressourcen anderen verursacht, und das täglich. Wir begreifen das Unheil nicht, das wir den anderen Wesen zumuten, mit denen wir diesen Planeten teilen. Vielleicht ist dies so, weil wir die Natur als etwas von uns völlig Getrenntes und Losgelöstes betrachten. Manchmal beziehen wir uns auf die Natur auch eher gefühlvoll als Mutter Natur, als das, was uns ernährt, aber niemals einfach als Teil dessen, der wir sind. Wir halten eine Unterscheidung aufrecht zwischen dem Teil der Schöpfung, der uns dient, und dem Teil, der wir im Wesentlichen selbst sind. Die Evolution lehrt uns jedoch, dass wir Menschen das Ergebnis von Äonen und sich entwickelnden Spezies auf unserem Planeten sind, angefangen vom ersten Wasserstoffatom bis hin zu den komplexen körperlich, geistig, spirituellen Wesen, die wir heute sind. Wenn das so ist, dann sind Menschen einfach der Teil des Lebens auf der Erde, der sich auf natürliche Weise dazu entwickelte, Leute wie Sie und ich zu werden. Satya Sai Babas Botschaft bietet uns solch eine Sicht an. Eine Sicht, die im Wesentlichen die altehrwürdigen Texte des Vedanta widerspiegelt, jedoch mit einer lebendigen Frische und dringlichen und deutlichen Mahnung. Seine Botschaft ist eine von Einheit und Universalität, von Liebe, Frieden, Gewaltlosigkeit und Harmonie, ungeachtet der Zugehörigkeit zu verschiedenen Staaten, Rassen oder Religionen.
Ihr erfreut euch des Anblicks mächtiger Gebirge, großer Flüsse, des gewaltigen Meeres und der tiefen Wälder. Wer ist der Schöpfer all dieser schönen Manifestationen in der Natur? Gott ist die Grundlage für all dies. Es ist essentiell, das Wissen um die Einheit allen Lebens zu verbreiten. Gott ist in jeder Kreatur.
Sai Baba sagt, der Mensch sei die Krönung dessen, was die Evolution hervorgebracht habe. Wir sind dem Schöpfer aufgrund unseres Potenzials zu erkennen, wer wir wirklich sind, und aufgrund unserer Fähigkeit, mit der Schöpfung auf die Art und Weise des Schöpfers in Beziehung zu treten, am nächsten. In gewisser Hinsicht sind alle Wesen Teil dieser Sehnsucht nach bewusster Erkenntnis. Sie alle erstreben die Erfüllung des Wissens, wer sie sind.
Der Ausdruck des Lebens auf der Erde ist nach oben gerichtet, durch das Menschliche hin zum Göttlichen. Durch den Vorteil der Geburt als Mensch ist der nächste Schritt die volle Verwirklichung des Göttlichen. Das menschliche Leben ist heilig und muss als höchst wertvoll geschätzt werden.
Das erste Kapitel legt den Fokus auf Sai Babas grundlegende Lehre, dass Gott der Natur innewohnt, dass Gott in jedem Aspekt der Schöpfung existiert. Das muss der Ausgangspunkt sein, da er die Grundlage schlechthin bildet, auf der das ganze Spektrum von Sai Babas Lehren über die Natur und Umwelt ruht.
Das Universum ist Gottes Körper. Die ganze Schöpfung ist Gottes Gewand. Liebt Gott, dann seht ihr Gott in jeder Kreatur. Das Universum ist voller Energie und Kraft. Die göttliche Kraft durchdringt alles, so wie Zucker in Süßigkeiten gegenwärtig ist, ist das Göttliche in allem gegenwärtig. Aus diesem Grund wird Gott die süße Essenz von allem im Universum genannt. Die Natur ist Gottes Gewand. Das Universum ist die Universität für den Menschen. Der Mensch sollte die Natur mit Ehrerbietung behandeln. Er hat kein Recht, von der Eroberung oder Ausbeutung der Natur zu sprechen. Er muss dahin gelangen, Gott in der Natur zu erblicken. Lasst nicht zu, dass euer Handeln einem anderen schadet oder ihn verletzt. Dies ergibt sich aus dem Erkennen der Tatsache, dass das Licht, das Gott ist, das Gleiche in jeder Form ist. Wenn ihr einen anderen verletzt, verletzt ihr eben jenes Licht, das ihr selbst seid. Rechtes Handeln befähigt euch zu erkennen, dass alles, was schlecht für eine andere Form ist, auch schlecht für euch selbst ist. Die Richtschnur für dharmisches Handeln ist sehr klar in der christlichen Religion formuliert. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
So gesehen wird jeder Schaden, den wir der Natur zufügen, auch uns selber zugefügt. Sai Baba sagt oft: Warum fürchtet ihr euch, wenn ich doch da bin? Wer ist dieses Ich? Es ist nichts anderes als das Göttliche, das tief in unserem Inneren existiert und auch in allem anderen.
Der Mensch muss lernen, die Natur nicht für seine Bequemlichkeit oder Verwicklung bis zum äußersten Vergessen des Gottes zu nutzen, der hinter der gewonnenen Freude steht, sondern für das bessere Verständnis der Intelligenz, die das Universum leitet. Wie wächst ein Baum und blüht eine Blume? Wie begreift der Mensch die Sterne und den Weltraum, wenn nicht durch die Inspiration der Freude und der Intelligenz, mit der er, der im Inneren wohnt, uns ausstattet? Nähert euch der Natur in demütiger, anbetender Stimmung, dann wird eure Zukunft sicher sein.
Sai Babas göttliche Führung weist uns von unserem gegenwärtigen Kurs der Umweltzerstörung weg hin zu einer harmonischeren und nachhaltigeren Beziehung mit dem Rest der Schöpfung. Sai Babas Lehren können uns helfen, unseren Einfluss auf die Natur sorgsam zu überdenken, an welcher Stelle wir uns auch befinden.
Der Mensch sollte immer in Harmonie mit der Natur handeln, die eine Widerspiegelung der Göttlichkeit ist. Der Mensch macht unzählige Schulden bei der Natur und erfreut sich der Annehmlichkeiten, die sie in vielfacher Weise bereithält. Aber welche Dankbarkeit zeigt er der Natur? Welche Dankbarkeit bringt er dem Göttlichen dar? Er vergisst Gott, welcher ihn mit allem versorgt. Das ist der Grund, warum er verschiedenen Schwierigkeiten und Schicksalsschlägen zum Opfer fällt. Während er zahllose Geschenke aus der Fülle erhält, gibt er der Natur oder Gott nichts zurück. Das zeigt, wie unnatürlich und herzlos das Verhalten der Menschen ist. Wenn wir gehalten sind, Böses mit Gutem zu erwidern, wie ungehörig ist es dann, wenn wir darin versagen, Gutes mit Gutem zu erwidern? Der Mensch lernt die großen Lektionen nicht, welche die Natur ihn lehrt. Die wichtigste Lektion ist, zu dienen, ohne Lohn zu erwarten. Ich werde von einer Form der Verehrung sprechen, die euch mit göttlicher Stärke ausstattet. Die Gottheit drückt sich ursprünglich in den fünf Elementen aus: Himmel, Wind, Feuer, Wasser und Erde. Die ganze Schöpfung ist nichts anderes als eine Kombination von zweien oder mehreren dieser veränderlichen Anteile. Die charakteristische Natur dieser fünf Elemente sind Klang, Berührung, Form, Geschmack und Geruch. Sie werden durch das Ohr, die Haut, das Auge, die Zunge und die Nase erkannt. Nun, da diese von Göttlichkeit durchdrungen sind, muss man sie verehrungsvoll und mit Demut und Dankbarkeit nutzen. Nutzt sie intelligent, um euer Wohlergehen und das anderer zu fördern. Nutzt sie in Maßen und mit der Idee des liebenden Dienstes für die Gemeinschaft, für alle. Sie sind alle frei und voll edler Potenziale. Wertschätzt die Fülle und Kostbarkeit. Aus Erfahrung wisst ihr, dass exzessive Mengen von Wind, Feuer und Wasser der Gesundheit schaden können. Mehr Wasser trinken als nötig ist Folter, mehr Luft einzuatmen ist erstickend. Feuer in Maßen kann wärmen oder zum Heizen oder Schmelzen dienen, aber jenseits einer gewissen Grenze ist es ein Inferno. Sogar Klang ist ab einer gewissen Grenze ein Unglück, eine Waffe, die verwirren und Menschen verrückt machen kann. Die effiziente Nutzung all dessen ist eine Form der Verehrung an sich. Der Körper ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der einen beständigen Wärmegrad sichert, ober und unterhalb dessen der Mensch nicht gesund und aktiv sein kann. Die Natur, Prakriti, ist im Wesentlichen Göttlichkeit selbst. Ishavasyam idam sarvam. All dies ist göttlich. Vasudeva sarvam iti. All dies ist Vasudeva, Gott. Also, tretet sachte auf, bewegt euch ehrfurchtsvoll und nutzt dankbar.
Hier betont Sai Baba die Notwendigkeit zu verstehen, dass wir ständig von Gott in Form der Elemente und der ganzen Schöpfung umgeben sind. Indem wir uns wie wahre Menschen verhalten, ehren wir die Gesetze der Angemessenheit. Die Auffassung des sachte Auftretens kann grundsätzlich sowohl innerlich wie äußerlich praktiziert werden. Innerlich ist es die Weichheit unserer Energie, das Verschmelzen unserer Seele mit allen Seelen, das Erweichen und eventuelle Entfernen der äußeren Schale, die uns voneinander trennt.
Ihr müsst verstehen, dass Materie kombiniert mit Energie Gott ist. Nutzt die Dinge in der Welt mit dem Bewusstsein, dass alles Gottes Schöpfung ist und ihr dem Göttlichen für alles dankbar sein solltet. Haltet alles in Grenzen, einschließlich eurer Wünsche nach Komfort. Sogar die fünf Elemente sollten innerhalb von Grenzen genutzt werden. Andernfalls bedeuten sie Gefahr. Die Menschen versuchen, die Welt zu reformieren, ohne sich zu bemühen, sich selbst zu reformieren, denn es ist leichter, Rat zu erteilen und andere zu ermahnen, als Rat anzunehmen und sich selbst voranzubringen. Die anderen sind grundsätzlich Widerspiegelungen, und während das Original, nämlich ihr selbst, eure Form verbessern müsst, stärkt den inneren Drang zur Tugend und Güte, werdet unbezwingbar, dann könnt ihr euch um die Reformierung der anderen kümmern.
Bruder Wind, durch Luft und Wolken und jeglich Wetter.
Begrenzung der Wünsche.
Die Natur ist fortschrittlicher als der Mensch. Und um die Natur zu schützen, muss der Mensch sie innerhalb von Grenzen nutzen. Wenn der Mensch die Natur rücksichtslos zu beeinflussen versucht, reagiert sie gegen ihn und es entstehen Probleme. Um die Natur zu schützen, muss der Mensch die Begrenzung der Wünsche praktizieren.
Sai Baba legt großen Wert auf das Programm zur Begrenzung der Wünsche. Die Begrenzung der Wünsche anzuwenden ist ein praktischer Weg, ein Beispiel für ein angemessenes, mitfühlendes Leben in der modernen Welt zu geben.
Gegenstand des Programms zur Begrenzung der Wünsche ist das Verhindern der Verschwendung von Geld, Zeit, Nahrungsmitteln und anderer Ressourcen und das Nutzen von all diesen zum Wohl der Gesellschaft. Das dabei gesparte Geld kann nach eurer besten Entscheidung für das Wohl anderer genutzt werden. Es gibt 4 Komponenten in dem Begriff Begrenzung der Wünsche. Diese sind Zügelung exzessiven Redens, Zügelung exzessiver Wünsche und Ausgaben, Kontrolle beim Verzehr von Nahrung und Überprüfung der Energieverschwendung. Der Mensch hat einen bestimmten Bedarf an Verbrauchsgütern, um sich zu erhalten, aber nach mehr sollte er nicht trachten. Von der Natur können wir diesbezüglich eine Lektion lernen. Nur wenn Luft in einer ausreichenden Menge verfügbar ist, wird sie angenehm und gut sein. Wenn sie zu viel wird und es einen Sturm gibt, fühlt ihr euch unwohl. Wenn ihr durstig seid, könnt ihr nur eine bestimmte Menge Wasser zu euch nehmen. Ihr könnt nicht das ganze Wasser des Ganges austrinken. Wir nehmen nur so viel, wie für den Erhalt des Körpers gebraucht wird. Die Ärzte wissen, dass die Körpertemperatur normalerweise 98,4 Grad Fahrenheit, das entspricht 36,9 Grad Celsius, beträgt. Wenn sie auf 99 Grad steigt, sagen sie, dass wegen einer Störung im Körper Fieber eingesetzt habe. Wir atmen normal ein und aus. Wenn sich die Atmung auch nur leicht beschleunigt oder verlangsamt, zeigt das eine Störung im Körper an. Änderungen in der Pulsfrequenz und im Blutdruck zeigen ebenfalls Störungen an. Ihr seht also, dass wenn ihr die Grenzen auch nur ein bisschen überschreitet, dieses für den Körper schädlich und gefährlich ist. Es gibt für alles eine Begrenzung, damit es auf normale Weise funktioniert. Die Menschen in der heutigen Welt nehmen eher die schlechten Wege und frönen schlechten Gedanken von einer Art, die es zuvor nie gegeben hat. Sie werden von einer grenzenlosen Leidenschaft für Reichtum und Macht verschlungen. Zweifellos ist Geld für die Erfüllung der täglichen Bedürfnisse erforderlich. Aber sogar hierbei sollte es eine Grenze geben. Wenn der weite Ozean über seine Grenzen anschwillt, verursacht er Verheerung. Die Nahrung, die nötig ist, um den Körper zu erhalten, führt nur zu Gesundheit, wenn sie in Maßen aufgenommen wird. Das zu viel an Essen vergiftet das physiologische System. Nahrung kann Befriedigung verleihen oder Krankheit verursachen. Durch seine Essgewohnheiten wird der Mensch ein Opfer von Krankheiten. Essen ist wesentlich. Damit es aber bekömmlich ist, muss es maßvoll sein. Ebenso ist auch Reichtum wesentlich, aber in Grenzen. Exzessivem Reichtum folgen viele Gefahren. Mit exzessivem Reichtum wird der Mensch arrogant und verliert die Unterscheidungsfähigkeit zwischen richtig und falsch. Er wird eher ein Beispiel für Gier als für Freigebigkeit. Das Wünschen ist ein Dieb, der im inneren Bewusstsein des Menschen lauert und plant, ihm das Juwel der Weisheit, das Bewusstsein des einen, der viele unterstützt, zu rauben. Wenn wir erhalten haben, was wir uns wünschen, tritt der Komplize des Diebes, die Gier, hervor und drängt uns zu noch mehr Wünschen. Wenn wir nicht erhalten, was wir uns wünschen, tritt ein weiterer Komplize, der Zorn, hervor und drängt uns, jene zu hassen und zu schädigen, die vermutlich unserem Ziel im Wege standen. Wenn ein einzelnes Saatkorn des Begehrens im Boden des Herzens stecken bleibt, ist es schwer, es wieder auszujäten. Der geringste Regenschauer, eine leichte Veränderung der Umstände, die günstig zu sein versprechen, werden es plötzlich zum Keimen bringen und eine Tentakel ausstrecken lassen. Begehren kann nur durch die Anhaftung an Gott und die Liebe für alle Wesen die das Opfer in Freude und Wohlbefinden für andere bewirkt, unterdrückt und gemeistert werden. Der Mensch unternimmt heutzutage jeden Versuch, glücklich und glückselig zu sein. Wo findet ihr Glückseligkeit? Ist sie in materiellen Dingen, in der Welt, in einzelnen Menschen, in Büchern? Nein, überhaupt nicht. Glückseligkeit ist im eigenen Selbst. Ihr habt euer Selbst, die Quelle der Glückseligkeit, vergessen. Ihr bemüht euch sehr um künstliches Glück im Äußeren. Ihr seid euch der Wirklichkeit, die im Herzen liegt, nicht bewusst. Tatsächlich ist alle Glückseligkeit dort. Das Prinzip der Liebe entspringt dem Herzen, nicht der Welt. Jeder sollte immer mehr Liebe entwickeln. Aber heutzutage gibt es überall Hass und Ärger. Wohin ihr auch schaut, gibt es Begehren, Feindschaft und Angst. Wie könnt ihr da erwarten, in Frieden zu sein? Wie könnt ihr da erwarten, glückselig zu sein? Zündet im Inneren das Licht der Liebe an, dann könnten Angst und Illusion beseitigt werden. Und ihr könnt die Vision des Selbst haben. Andernfalls seid ihr an Leiden gebunden. Ihr müsst die Begrenzung eurer Wünsche anwenden. Begrenzung eurer Wünsche bedeutet, die Kontrolle über sie zu üben. Ihr könnt glücklich sein, sobald die Wünsche unter Kontrolle sind. Euer Leben ist eine lange Reise. Ihr solltet weniger Gepäck, also weniger Wünsche, auf dieser langen Reise des Lebens dabei haben. Deshalb sagt man, weniger Gepäck, mehr Bequemlichkeit. Das macht das Reisen zum Vergnügen. So ist die Begrenzung der Wünsche das, was ihr heute annehmen müsst. Tag für Tag müsst ihr eure Wünsche kurz halten. Ihr unterliegt der fälschlichen Annahme, dass Glück in der Erfüllung der Wünsche liege. Aber tatsächlich dämmert euch das Glück, wenn die Wünsche total ausradiert sind. Wenn ihr eure Wünsche reduziert, geht ihr auf den Zustand der Entsagung zu. Ihr habt viele Wünsche. Was habt ihr davon? Ihr müsst euch den Konsequenzen stellen, wenn ihr etwas als eures beansprucht. Wenn ihr ein Stück Land als eures beansprucht, werdet ihr euch um das Einbringen der Ernte kümmern müssen. Dieser Instinkt von Ego und Anhaftung wird euch dem Leid unterwerfen. Ihr werdet in dem Moment glückselig sein, in dem ihr Ego und Anhaftung aufgebt. Thank you.
Die Begrenzung der Wünsche ist ein Mittel zur Verminderung des Schadens, den unsere Lebensmuster verursachen. Das bedeutet, uns selbst zu disziplinieren, unser Wollen zu kontrollieren, unseren Geist zu zähmen. Es schließt ein, anderen zu dienen, mehr zu geben als zu nehmen. Es empfiehlt, dass wir uns dem Leben mit einer ruhigen, friedvollen Einstellung nähern. Einem Wissen, dass das, was gebraucht wird, auch verfügbar sein wird und das, was nicht nötig ist, nicht gebraucht wird. Es gibt keine Notwendigkeit, Zeit, Geld oder Energie zu verschwenden, wenn sie besser verwendet werden können. Es ist eine Sache des Zufriedenseins, nicht der Trägheit, des Schlummers oder der Selbstgefälligkeit. Unser Gebrauch von Geld, Zeit, Nahrung und Energie wird sorgfältig im Licht unseres Gefühls für Fürsorge und Weisheit betrachtet. Unser Leben wird lebendiger, bedeutungsvoller und fruchtbarer. Erstens, verschwendet kein Geld, nutzt es weise. Jede Art von Geldverschwendung ist im Wesentlichen die Verschwendung von Ressourcen der Erde, die entweder begrenzt, wie Mineralien, fossile Brennstoffe, urzeitliche Grundwasserreserven, oder nachhaltig sein können, wie organisch und ganzheitlich angebaute Felderträge oder erneuerbare Energieformen. Deshalb ist Geldverschwendung die Verschwendung kostbarer Aspekte der Natur.
Es ist die Gier, mit allen Mitteln so schnell wie möglich Geld zu verdienen, die zu den Übeln geführt hat, die wir heute in der Gesellschaft sehen. Geld züchtet Stolz und Stolz nährt den Hass. Es ist ein Fehler, in der Abwicklung von Geschäften nur Geld in Betracht zu ziehen. Der Kultur muss die höchste Wichtigkeit gegeben werden. Kultur bezieht sich nicht auf eure weltlichen Beziehungen und Praktiken. Kultur befasst sich mit den Gefühlen eures Herzens und eurer Unterscheidungskraft zwischen Gut und Schlecht. Zusammen mit dem Wachsen des Reichtums sollte der Opfergeist gleichermaßen wachsen. Ein Anwachsen des Reichtums sollte mit einem Anwachsen der Großzügigkeit einhergehen. In diesen Tagen wächst der Reichtum, nicht aber die Großherzigkeit. Welchen Nutzen hat Reichtum, wenn man nicht glücklich sein kann? Sogar wenn ein Fluss über die Ufer tritt, kann ein Hund nur wenig davon auflecken. Für einen gierigen Menschen gibt es keine Zufriedenheit, auch wenn er große Reichtümer gehortet hat. Wenn ihr ein großes Vermögen habt, bietet es für gute Zwecke an. Daraus werdet ihr Zufriedenheit gewinnen. Die Überzeugung, dass Geld alles erreichen kann, ist im Fühlen und Denken des Menschen gewachsen, obwohl es unmöglich ist, Frieden und Sicherheit durch das Ansammeln von Geld zu fördern. Geld kann medizinische Versorgung und Arzneimittel einkaufen, nicht aber Gesundheit und Immunität. Es kann Bequemlichkeit erkaufen, nicht aber Glück. Es kann nicht dabei helfen, Charakter und Moral zu fördern. Drei Arten von Stärke werden einem Menschen gegeben: körperliche Stärke, mentale Stärke und die Macht des Geldes. Es wurde gesagt, dass all diese als Opfer dargebracht werden sollten. Dieses Opfer wird nicht Gott dargebracht. Gott, der euch den Körper, die Gefühle und das Denken gegeben hat, braucht sie nicht für sich. Gott ist ohnehin die Quelle allen Reichtums. Was will er mit eurem Reichtum? Benutzt ihn für heilige Zwecke. Das Seva-Programm ist nur dazu beabsichtigt, euch die Gelegenheit zu geben, euer Leben heilig und lebenswert zu machen. Es dient der Entwicklung von Opfergeist.
Zweitens, verschwendet keine Zeit, nutzt sie weise. Sai Baba sagt, verschwendete Zeit ist verschwendetes Leben. Unser kostbares Leben wurde uns für ein besonderes Ziel gegeben, unsere wahre Natur zu erkennen, die göttlich ist. Die Zeit wird also ein Partner auf dieser Suche. Weise genutzt, dürften wir erfolgreich sein, was wiederum allen Lebewesen ebenso wie uns selbst zugutekommt. Unweise genutzt, können wir uns in weltlichen Dingen verfangen, indem wir denken, das ist alles, was es im Leben gibt.
Das Leben ist immer neu. Jeder Augenblick ist eine neue Chance, eine neue Gelegenheit, die Wahrheit zu erkennen. Gestern ist vorbei. Die neue Gelegenheit ist jetzt. Über das Morgen könnt ihr euch nicht sicher sein. Jede Minute sollte tatsächlich als einzigartig und kostbar willkommen geheißen werden. Grämt euch nicht über die Menge an Zeit, die ihr verschwendet habt. Erfasst den Moment, der in eurer Reichweite gekommen ist. Verschwendet keine Zeit. Verschwendete Zeit ist verschwendetes Leben. Zeit ist Gott. Heiligt alle Zeit, die euch zur Verfügung steht, durch Aktivitäten des Dienens in einem reinen und selbstlosen Geist. Ihr solltet mit der Zeit, die der Maßstab des Lebens ist, achtsam umgehen. Sekunden werden zu Stunden, Stunden werden zu Jahren, Jahre werden zu Zeitaltern und so weiter. Ihr solltet diese äußerst wertvolle Zeit nicht verschwenden. Zeit, die in verschwenderischer Weise verloren gegangen ist, kann mit keinerlei Mitteln zurückgewonnen werden. All unsere Aktivitäten sollten verplant werden, um die verfügbare Zeit zum maximalen Vorteil zu nutzen. Wir verschwenden heute Zeit für überflüssige und unerwünschte Dinge, indem wir unnötigem Reden und bedeutungslosem Tun frönen. In all diesen Handlungen opfern wir den Körper der Zeit. Stattdessen sollten wir versuchen, die Zeit zu unserem Diener zu machen. Das bedeutet, unsere Zeit mit guten Gedanken und guten Taten zu verbringen. Jede Sekunde unserer täglichen Existenz müsst ihr euch diese Frage stellen: Wie nutze ich Zeit? Dient sie einem guten oder einem schlechten Zweck? Eile führt zu Verschwendung. Verschwendung resultiert in Sorgen. Seid also nicht in Eile. Eile führt zu Verwirrung und dummen Fehlern, die wiederum Enttäuschung und Ärger verursachen. Unglücke geschehen nur, wenn die Intelligenz nicht wachsam ist oder vom Denken hintergangen wurde. Lasst die Intelligenz sich all die Zeit nehmen, die sie braucht, um die Pros und Kontras auszusortieren. Verschwendete Zeit ist verschwendetes Leben. Wenn ihr die Stärke und Kraft guter Gesellschaft verstehen könnt und auf bestmögliche Weise nutzt, besteht jede Chance, Großes zu bewirken. Alle guten Menschen sind so, dass ihre Gedanken sehr attraktiv, ihre Handlungen sehr sanft und ihre Ideen gut sind. Die guten Menschen können an sanften Gedanken, Worten und Taten erkannt werden. Verschwendet keine Zeit in müßigem Geschwätz. Sprecht sanft, sprecht so wenig wie möglich. Verschwendet keine Zeit. Wenn ihr Zeit verschwendet, werdet ihr euer Leben verschwenden. Macht euren Körper und Geist rein. Unterhaltet keine schlechten Gedanken und tut nichts Schlechtes. Das Leben ist heilig, ehrwürdig. Geht mit Freude und Glück durchs Leben. Setzt keine trübsinnigen und unglücklichen Gesichter auf. Füllt eure Herzen mit Liebe und tut all eure Arbeit mit Liebe.
Thank you.
Drittens, verschwindet keine Nahrung. Einmal fand ich während eines Aufenthaltes in Satyasai Babas Brindavan Ashram in Whitefield ein altes bemaltes Metallschild, das weggeworfen worden war. Darauf stand: Nahrung ist Gott, verschwendet keine Nahrung. Es muss wohl zuvor in einer der Ashram-Kantinen verwendet worden sein. Ich nahm es mit nach Hause als geschätztes Andenken an den Brindavan-Ashram und meinen geliebten Sai, ganz zu schweigen von seiner wichtigen Botschaft.
Sogar bei der Zubereitung von Nahrung solltet ihr sorgsam Verschwendung vermeiden. Wir erweisen uns einen schlechten Dienst, wenn wir mehr Nahrung konsumieren, als für den Körper notwendig ist. Entwickelt beißenden Hunger, bevor ihr euch zur Mahlzeit hinsetzt. Wartet, bis ihr den Ruf erhaltet, bevor ihr den Magen wieder füllt. Es wird zu physischer und spiritueller Entwicklung beitragen, wenn jeder beträchtlich weniger als die heute übliche Menge isst. Dann wird es auch nirgendwo mehr Hungersnöte geben. Ihr habt vielleicht die Vorstellung, weil er göttlich ist, kann er mit der dürftigen Kost so emsig arbeiten. Das ist völlig falsch. Zur Erhaltung dieses physischen Körpers wende ich nichts Übernatürliches an. So ist das, was ich esse, ausreichend für jeden beliebigen Menschen. In Hinsicht auf die Ernährung müsst ihr euch fragen, esse ich gerade so viel, wie ich brauche oder mehr? Verschwende ich Nahrung? Ebenso im Hinblick auf Geld. Benutze ich Geld für meine eigenen egoistischen Bedürfnisse, um mein Ego und meine Eitelkeit zu befriedigen? Fangt ihr erst einmal an, Antworten auf diese Fragen zu suchen, gibt es kein größeres Sadhana, keine größere spirituelle Übung.
Viertens, verschwendet keine Energie. Sai Babas Rat zur Energienutzung bezieht sich sowohl auf die inneren als auch auf die äußeren Quellen. Äußerlich müssen wir dankbar und uns der Quelle aller Energie bewusst sein. Gott, der Sonne, der lebenden Erde. Mithilfe dieses Wissens und unserer Dankbarkeit müssen wir danach streben, die kostbare Kraft, die der Bereicherung unseres Lebens dient, zu bewahren und nicht zu verschwenden. Die Quelle unserer inneren Energie ist auch göttlich. Wenn wir beschließen, Energie nicht zu verschwenden, sollten wir auch bedenken, die machtvolle innere Quelle zu erhalten und sie für göttlich inspirierte Zwecke zu nutzen.
Unzählige übermenschliche Vorteile wurden der Menschheit von Gott gegeben. Sogar die Elektrizität ist ein Ausdruck des Göttlichen. Vom Magnetismus zur Elektrizität, Hitze und Licht. All diese verschiedenen Formen von Energie werden als Formen von Materie angesehen. Dem ist aber nicht so. Gott ist die Quelle aller Energie. Und wenn es nicht erkannt wird, versagen wir darin, die wahre Quelle der Luft, die wir atmen, des Lichts, an dem wir uns erfreuen, und der Wärme, die das Leben erhält, wertzuschätzen. Für den Strom und das Wasser, das wir verbrauchen, müssen Liefergebühren bezahlt werden. Schulden wir angesichts dieser Tatsache nicht dem Göttlichen Dankbarkeit, dass die Welt mit kostenloser Luft, Wasser und Licht ausgestattet hat? Als Nutznießer der Vorteile, die uns durch die fünf grundlegenden Elemente Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde zur Verfügung gestellt werden, sollten wir ihnen als Manifestationen des Göttlichen unsere Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit sollte eine wesentliche Qualität im Menschen sein. Unglücklicherweise ist sie heutzutage im Menschen nicht stark vorhanden. Alles wird leicht genommen. Die Ergebnisse sind Unordnung und Unzufriedenheit in der Nation. Wir sollten versuchen, etwas mehr Gleichgewicht in all diese neuen Technologien zu bringen. Ein Gleichgewicht zwischen den schädlichen und den günstigen Konsequenzen. Es gibt drei Arten von Wissen. Wissen über die Energie der Materie, Wissen über die mentale Energie und Wissen über die kosmische Energie. Kosmische Energie arbeitet in jedem Menschen in Form von göttlichem Wissen. Materie in allen Formen ist nur Energie. Ohne Atome könnt ihr keinerlei Materie haben. Und im Atom hat Energie die Form von Elektron, Proton und Neutron und so weiter. Die Energie entspringt der Struktur der atomaren Bestandteile. Ein Beispiel. Wenn ihr mehr Wasser in ein Gefäß füllt, nimmt es dessen Form an, und wenn eine Brise darüber weht, gibt es darauf Wellen, welche die Energie proportional zur Menge des Wassers in dem Gefäß manifestieren. Aber wenn der Wirbelwind über dem Meer tobt, können die großen Wellen Schiffe versenken und Klippen pulverisieren. Wissenschaftler arbeiten nur mit der äußerlichen Ursache der Energie, sie erforschen nicht die inneren Quellen. Ihr fahrt Millionen von Meilen in den Weltraum, aber ihr geht nicht einen Zentimeter nach innen, wo eure Stärke, die Kraft und Macht der universellen Seele liegen. Verbraucht nur die Energie, welche die Situation oder das Gebot des Augenblicks erfordern. Nehmt zum Beispiel die elektrische Glühbirne. Das Wohnzimmer sollte eine Birne mit höherer Wattzahl haben, während das Schlafzimmer kein so helles Licht benötigt. Wenn ihr aus dem einfachen Grund, dass Elektrizität verfügbar ist, alle Räume mit helleren Glühlampen ausstattet, werdet ihr kostbare Ressourcen verschwenden und hohe Kosten tragen. Auch Energie muss geschont werden. Achtet sorgsam auf die Zeit, den Ort und den Zweck. Dann werden eure Handlungen richtig sein. Füllt jeden Augenblick mit Energie, Enthusiasmus und Bemühen an. Bewusstsein für die eigenen Potenziale und schnelle Antworten auf alles, was geschieht, müssen in euch gegenwärtig sein.
Am Ende ist die Arbeit an der Begrenzung der Wünsche eine Frage der Umleitung unserer Handlungen vom Dienst am kleinen Selbst hin zum Dienst am Größeren, am höheren Selbst, was in der Essenz allen anderen dient. Es ist wesentlich, dass wir demütig werden und uns darauf zubewegen, in unserem Verhalten wahrhaft modern zu werden, so wie Baba es definiert hat. Das bedeutet, reif für unser höheres Selbst zu werden, erwachsen zu werden, das klammernde, bedürftige Kind loszulassen und jemand zu werden, der versteht, welche Bedürfnisse wahrhaftig sind und welche nicht. Jemand zu werden, der den Wert von Gleichgewicht und Harmonie in einer integrierten Welt aller Wesen, Tiere, Pflanzen und der natürlichen Ressourcen wertschätzen kann. Und der die Erfahrung des inneren Selbst sucht, bei dem alle Wünsche aufhören.
So sollten wir also keine Nahrung, kein Geld, keine Zeit und keine Energie verschwenden. Ihr solltet noch nicht einmal Geld für den Kauf von Girlanden verschwenden. Was Gott will, ist die Blume eures Herzens, die mit Demut und Hingabe gefüllt ist. Darüber hinaus solltet ihr die Begrenzung der Wünsche nicht nur selber praktizieren, sondern dies auch andere lehren. Wünschen ist ein substanzloser Schatten. Richtet ihr jedoch eure Wünsche nach innen, auf den spirituellen Schatz, dann bringt es substanzielle Ergebnisse. Alle Gefühle, die spirituell sind, sind keine Wünsche. Ein Wunsch ist etwas, das ihr entwickelt habt, um ein Ding oder eine Sache zu erhalten, die ihr nicht habt. Ihr habt kein Auto, also wünscht ihr euch ein Auto. Ihr habt kein Haus, also wünscht ihr euch ein Haus. Also ist ein Wunsch etwas, das entwickelt wird, um etwas zu besitzen oder zu erwerben, das ihr nicht habt. Aber in der Spiritualität gibt es kein Erhalten oder Erwerben von etwas, das ihr nicht schon habt. Da gibt es nur das Erfahren von dem, was ihr wirklich seid und schon habt. Liebe. Liebe ist kein Wunsch. Ihr seid die Verkörperungen der Liebe. Und Frieden. Frieden ist kein Wunsch. Ihr seid die Verkörperungen von Frieden. Oder Wahrheit. Wahrheit ist kein Wunsch. Ihr seid die Verkörperung von Wahrheit. Und Gott. Gott ist kein Wunsch. Ihr seid Gott.
Himmelreich, mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich. O Herr, wir bitten dich, schenk uns deine Liebe. Gott Vater, lieber Vater, schenk uns deine Liebe. Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich. Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich. O Herr, wir bitten dich, schenk uns deine Gnade. Gott Vater, lieber Vater, schenk uns deine Gnade. Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich. Mache unsere Herzen weit, nur darin finden wir dein Himmelreich.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Wir dokumentierten eine öffentliche Lesung vom April 2014 in Hamburg. Vera von Dietlein und Manfred Müller-Gransee lasen aus dem Buch »Tretet sachte auf« von Tina Schweikart. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute. Haben Sie noch einen guten Tag.